Ja, wir machen nämlich weiter mit der Zeit von 94 bis 2000. Also die wilden 90ern, wir waren stehen geblieben bei den großen Franchises, die so ihren Umbruch hatten, und Science Fiction war in den 90ern deutlich präsenter als Fantasy. Und es gibt halt was, was es in dieser Form als Genre noch nicht gab, was mit der zunehmenden Vernetzung zusammenhing. Ich bin ja schon von den Entwicklungen des Internets berichtet. Das wird jetzt im... Das wird jetzt im Kino vorbereitet. 95 mit Filmen wie The Net, Johnny Mnemonic. Das sind zwei Filme, die sich auf ihre Weise damit beschäftigen, was passiert, wenn man irgendwie seine Identität im Netz verliert. The Net selber mit Sandra Bullock als fehlbesetzte Hackerin, die so unglaubwürdig ohne Sozialkontakte durch die Welt läuft und dann ihre Identität geklaut bekommt von einem übermächtigen Konzern, der sehr deutlich an Microsoft angelehnt ist. Und Johnny Mnemonic, es ist eine Kurzgeschichte von William Gibson, der 84 ja das Cyberpunk-Genre in die Science-Fiction eingeführt hat oder populär gemacht hat, in denen schon so Cyberspace, Virtual Realities und Datenhandschuhe und Datenbrillen gibt. Und es gibt ein Muster, was in der Zeit sich entwickelt, nämlich die Frage, wie gehen wir mit digitalen Welten um, mit vernetzten Welten und mit virtuellen Wirklichkeiten. Strange Days ist so ein Film, wo es um Menschen geht, der seine Erinnerung, also man kann seine Erinnerung oder seine Wahrnehmung aufzeichnen, auf so kleinen Laserdiscs und die dann mit anderen teilen. Und auch hier das Leitmotiv ist die Frage, was ist echt und was ist die Wirklichkeit und was ist halt vorgestellt oder nur abgespielt oder irgendwie Erfahrung aus zweiter Hand. Und was macht das mit Menschen, die zu viel virtuelle Erfahrungen aufnehmen? Lawnmower Man ist eigentlich eine Kurzgeschichte von Stephen King, aber wurde dann umgewandelt in so eine Cyberspace. Also am Ende wird es dann Cyberspace, weil die sich dann in so einer virtuellen Welt dann am Ende noch treffen. Und Lawnmower Man 2 ist dann auch gleich Beyond Cyberspace, also von 96, also wo es dann klar geht, das Ganze spielt in virtuellen Welten. Sind merkwürdige Filme, so auf ihre Art, im Rückspiegel und wahrscheinlich so als Einzelwerk auch nicht zu verstehen, sondern nur in der Gesamtheit, so wie die Science-Fiction der 50er, wo es ja dann diese ganzen Alien-Invasionen, auch im Einzelfall sind das irgendwie trashige Filme, aber in der Gesamtschau ist es so ein Ausdruck kultureller Sorge vor dem Fremden, dem Anderen und natürlich dem Kommunismus. Und hier auch im Einzel sind es, aus heutiger Sicht sind das dann ziemlich trashige Filme. In der Gesamtschau die Auseinandersetzung, eine kulturelle Auseinandersetzung mit der Sorge, was geschieht mit uns in mediatisierten Welten. Truman Show macht es ganz undigital. Also geht es gar nicht um irgendwelche Cyberspace-Ideen, aber um mediatisierte Welten. Und das, was man dann künftig dann auch als Reality-TV erlebt hat, also was ja in den 90ern erst losgeht. Und auch hier natürlich die Frage, was macht man, wenn die Insassen in so einer Welt oder jetzt der Einzige überhaupt den Unterschied gar nicht kennen zwischen medialisierter Wirklichkeit und realer Welt. Existenz von Cronenberg macht das halt, wie Cronenberg das macht, in etwas merkwürdig surrealen und zum Teil ekligen Darstellungen. Aber hier geht es um, Leben in einem Videospiel und wie man in dieses Spiel kommt, mit zum Teil sehr schönen Beobachtungen über den Aufbau von Spielen, aber mit der am Ende immer in solchen Filmen zu stellenden Frage, ist das überhaupt noch das Spiel und wo ist die Wirklichkeit und wo endet das Spiel und wo endet die Wirklichkeit? Und in solchen Filmen kann man das immer schön machen, weil die Realität in dem Spiel ist einfach, man filmt Menschen und man filmt ein normales Setting und legt dann vielleicht noch so einen Farbfilter drüber und sagt so, das ist jetzt die Realität in dem Spiel und schau mal, wie realistisch die Spiele sind, man kann das gar nicht unterscheiden. Wir sind natürlich in den 90ern, man muss sich ja vorstellen, wir sind in den 90er Jahren, in denen wir noch mit so 14,4K-Modems langsam die Bilder übers Internet tropfen lassen. Da wird in Hollywood schon ausgehandelt, was passiert, wenn wir irgendwann diese Bildwelten nicht mehr vom echten Leben unterscheiden können. 13th Floor ist so ein Film, eigentlich aufgegriffen von Welt an Draht, von Fassbinder aus den 60ern. Wird hier das sozusagen nochmal etwas modernisiert, aber auch da gibt es einfach den Cyberspace Holodeck, wenn Sie so wollen, in das sich Menschen zurückziehen und dann also weltfluchtartig sich in so eine virtuelle Realität einzubringen. Und wie gesagt, das Thema ist hier sind ja nur einige der bekannteren Filme, wenn Sie so wollen, ist weit verbreitet. Das große Resümee zieht The Matrix von 1999, in denen ganz viele der Einflüsse der vorherigen Filme aufgegriffen werden, zusammen mit dem Umstand, dass Hongkong an China zurückfällt und viele der kreativen Regisseure und in der Kinoindustrie, in der Filmindustrie Angestellten Hongkong verlassen, bevor es dann an China zurückfällt, nach Amerika auswandern und dort so eine Kung-Fu-Welle auslösen. Also der Actionfilm wird plötzlich sehr stark asiatisch in seinen Einflüssen, weil jetzt Kampfsport-Choreografen kommen oder Regisseure, die bis dahin halt vor allem den chinesischen Markt bedient haben und die jetzt internationaler tätig werden. Und The Matrix ist wirklich so ein Kulminationspunkt von thematischem Setting, also diese Cyberspace-Geschichte, von aktuellem Hollywood-Action-Kino, gepaart mit filmästhetischen Neuerungen wie dieser Bullet-Time-Kamera, die es ja in dieser Form so auch noch nicht gab, dass man das Bild einfrieren lässt und die Kamera drumherum fährt. Das ist so ikonisch, dass sie das also hundertfach zitiert finden und jeder sieht, wenn einer in die Luft springt, dann dreht sich die Kamera drumherum, weiß jeder, aha, Matrix. Also das ist dem ersten Teil gut gelungen, das umzusetzen und greift diese Frage der Realität auch auf einer interessanten neuen Art und Weise auf, Realitätsflucht und wie sieht das aus. Also es ist ein ikonischer Film der 99er Jahre. Schade, dass es nie eine Fortsetzung gegeben hat, weil die beiden Fortsetzungen entsprechend das Thema zwar ausbauten, aber eigentlich nicht mehr die Qualität des ersten Teils erreicht. Hier noch das letzte Tom Cruise, Vanilla Sky von 2001 schon. Das ist auch ein Remake eines spanischen Films. Und auch hier ein Mensch, der nach einem Unfall... Tom Cruise spielt ja irgendwann, der ist ja so der Posterboy von Hollywood, also so ein wie gut aussehender Schauspieler, der dann irgendwann nur noch Rollen bekam, die ironisch den Umstand brechen, dass es so ein gut aussehender Frauenschwarm ist. Und hier halt auch, also so ein Mensch, der nicht damit klarkommt, dass er einen Unfall hat und sich dann auch in so eine virtuelle Realität flüchtet, das aber auch nicht weiß und im Laufe des Films erst wieder lernen muss. Also das hat man ganz häufig, das ist dann auch der Twist dieser Filme, dass die Leute gar nicht wussten, dass sie in einem Spiel, in einer virtuellen Realität, in einem Holodeck, in der Matrix, im Cyberspace, wo auch immer drin sind und der Zuschauer das auch nicht wusste und bei Truman Show wusste es der Zuschauer von Anfang an, Truman entdeckt es den ganzen Film über langsam. Also genau diese Idee, die halt, naja, was Hollywood halt macht mit Klischees. Wenn es Roboter gibt, werden die selbstbewusst und fangen an, sich gegen die Menschheit aufzulehnen. Wenn es ein Cyberspace gibt, dann wohnen Menschen darin, ohne es zu wissen. Wenn es KI gibt, werden sie selbstbewusst und fangen an, sich gegen die Menschen aufzulehnen. Das ist die Art und Weise, wie in solchen Geschichten damit umgegangen wird, als, naja, wie das so in Science-Fiction-Tradition, was wäre, wenn Geschichten. Also und was wäre, wenn braucht und was wäre, wenn, und wir haben nur 90 Minuten, um eine dramatische Geschichte zu erzählen. Also kann man nicht einfach was wäre, wenn, hey, und alles wird gut. Nein, es muss ja auch irgendwie schlecht werden oder es muss einen dramatischen Höhepunkt geben. Und da gibt es dann solche Erzählformen, die jede für sich originell sind, aber in der Zusammenschau einerseits dann doch sehr stark aneinander anlehnen und auf der anderen Seite in ihrer geballten Form, also zwischen irgendwie 95 und 2000 entstehen da ja Dutzende von solchen Filmen im A- und B-Bereich und Fernsehserien und Comics etc., die das auch aufgreifen. Das kann man dann nur verstehen als Kino, so ein bisschen als Spiegel der Ängste einer Bevölkerung. Und das hatten wir in der Zeit, 95, als das Internet, als es so richtig losging, als Sandra Bullock noch eine E-Mail empfangen hat, das war halt eine subtile Todesdrohung. E-Mail für dich hieß, also das andere, das Fremde dringt jetzt in deine Welt ein und wer weiß, wenn du dich da reinbegibst, kommst du vielleicht nicht wieder raus. Das war 95 der Stand, die Angst vor der Technik und auch vor den neuen Möglichkeiten der Technik, die diese Vernetzung mit sich führt, dass wir plötzlich verbunden sind und nicht einfach nur Computerspielwelten haben wie in Tron, sondern ein komplexes Netz, was miteinander verbunden ist. So, und Ende der 90er waren dann so viele Menschen im Netz. Das war eine Zeit, in der sich die Zahl der Nutzer des Internets jedes Jahr verdoppelte. Und Sie können sich ja vorstellen, was sich verdoppelt über mehrere Jahre, das geht ja exponentiell hoch. Es waren richtig viele Menschen um 2000, 2001 im Internet aktiv im Vergleich zu 94, 95. Und dann war das nicht mehr so ängstlich. Dann hatte man auch nicht mehr so große Angst vor dem Internet und inzwischen gehört es einfach dazu. Also jeder, selbstverständlich jeder Kinderfilm sind die Protagonisten über Smartphones miteinander vernetzt und recherchieren mal schnell im Internet. Es gibt immer den Hacker, der sich in jede Datenbank einhacken kann. Man muss dann allerdings vor Ort hingehen und die Daten auf den USB-Stick kopieren, aber man kann alle Türen bis dahin und Fahrstühle und so aus- und einschalten. Also das gehört alles zum guten Ton und das ist genau diese Umbruchszeit, in der plötzlich die Computer als, okay, das ist nicht nur ein Arbeitsinstrument, sondern es ist plötzlich auch irgendwie Lifestyle und es gehört dazu und das wird hier ausgehandelt. Was passiert eigentlich, wenn wir die Computer so eng in unser Leben lassen? Für Sie ist das unvorstellbar, weil Sie in der Zeit geboren sind. Sie sind ja mit den Konsequenzen dieser ganzen Techniken aufgewachsen. Vielleicht so Auseinandersetzung mit Ihren Eltern, die noch aus der Zeit davor kommen. Die kommen aus dem 20. Jahrhundert, Sie sind aus dem 21. Jahrhundert. Und genau in dieser Zeit ist dann der Bruch in einem wirklich atemberaubenden Tempo. Die Computerisierung hat sich über viele Jahrzehnte vorbereitet, aber wie bei allen Entwicklungen gibt es dann so einen Tipping Point, wo es dann gesellschaftlich relevant wird. Und das war, wenn man ein Datum haben will, entweder 89, wo das World Wide Web erfunden wird, oder 95, wo es kommerziell geöffnet wird. Und da passiert dann sehr, sehr viel. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass 95 diese Filme kommen. Also es ist genau der Zeitpunkt, in dem die Technologie als Tipping Point in die Gesellschaft schwemmt und die Gesellschaft überhaupt nicht weiß, was sie damit machen soll. Die wissen es ja bis heute nicht so richtig. Also es ist ja nicht so, dass das Tempo sich maßgeblich verlangsamt hätte, aber sozusagen der Kolumbus-Effekt, an den neuen Ufern angekommen zu sein, der ist hier. Und jetzt ist man in dem neuen Kontinent und versucht, den irgendwie zu gestalten. Deswegen, das macht diese ganzen Cyberspace-Debatten für die 90er so immens relevant, weil das die Aushandlung ist, wie geht man als Gesellschaft damit um, dass die Computer jetzt wohl dauerhaft bei uns bleiben werden. Das war vorher nicht so klar, dass dann alles digitalisiert wird. In den 90ern plötzlich wird es deutlich. Was Hollywood nicht davon abhält, schlechte Spielverfilmungen zu machen, also das gilt ja bis heute, also Film und Spiel, die sind sich ja nicht grün. Also es gibt zwar inzwischen bessere Verfilmungen, aber so richtig hervorragende weiterhin nicht. Und die 90er sind, so wichtig sie für die Cyberspace-Filme sind, so unwichtig sind sie für die Spieleverfilmungen, also ob es Street Fighter, Mortal Kombat oder Wing Commander sind, ein Flop jagt den nächsten. Das vielleicht interessanteste Experiment ist von David Fincher, The Game. Ein Spiel über Alternate Reality. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Ein Mann hier, Michael Douglas, wird auf eigene Entscheidung entschließt er sich an einem Spiel teilzunehmen, das er nicht versteht und auch nicht kennt. Du musst irgendwelche Beratungsgespräche machen und dann verschwindet die Firma, mit der er diesen Vertrag abgeschlossen hat, aber ganz viel in seiner Welt passiert, was er sich nicht erklären kann. Und es stellt sich raus, dass er in einem Spiel ist, was eben seine Umgebung verändert. Es ist kein Bildschirmspiel, wo er sagt, hier schalte ich es ein, dann schalte ich es aus. Oder Augmented Reality oder Virtual Reality, also man braucht doch keine Devices. Aber es passiert etwas um ihn herum, was Teil dieses Spiels ist. Und er versucht es zu stoppen, aber es funktioniert nicht und es gibt ein fantastisches Ende. Also ein sehr sehenswerter Film von David Fincher, der ja immer so die Randbereiche der menschlichen Seele erforscht, ob das mit 7 ist oder mit Fight Club. Also immer so ein bisschen auslotet, wie weit die menschliche Psyche eigentlich ihre Umwelt verarbeiten kann. Und mit diesem Film den Boom gelegt hat, ich habe eine ganze Vorlesung dazu, aber die bringe ich jetzt nicht unter, für diese Alternate Reality Games. Also Spiele, die in irgendeiner Form eine Schicht über die normale Welt legen und das Leben zum Spiel erklärt. Das gibt's immer mal wieder. Auch den Versuch, das in größeren Rahmen zu kommerzialisieren, aber nie natürlich so großartig ausgeführt wie in dieser Produktion, weil die ja auch beliebig viel Budget haben. Aber dieser Versuch, Spiele zu machen, auch jetzt Computer unterstützt oder Smartphone unterstützt, die das Leben eben nicht durch einen Bildschirm anreichern, sondern durch ludische Elemente. Also das ist insofern interessant, gerade auch für Game Designer, weil es eine ganz andere Art von Spielen ist, die es in dieser Form nur sehr selten gibt, dann aber auch entsprechend entsprechend begeistertes Publikum findet. So, das ist die Zeit bis 2000. Also medientechnisch passiert hier so einiges, auch da will ich nur das Wichtigste nennen. Das hat natürlich mit dem Internet zu tun. Welcome to 1994 habe ich Ihnen ja schon gezeigt, dieses Bild, wo halt die Frage ist, also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie langsam 14,4 Kilobit pro Sekunde sind. Wir reden ja heute von Megabit und ärgern uns schon, dass das so lange dauert. Und mit Kilobit dauert das wirklich lange. Deswegen ist die Grafik auch so pixelig, wie Sie es hier sehen. Also so wenig Farben. Solche Grafiken können Sie schneller übertragen als Vollfarbgrafiken. Und das ist so ein typisches, die Grafikkarten waren ja 95 noch nicht so weit, aber das ist so eine typische 90er-Jahre-Optik. Genau wie der Netscape Navigator. Das ist nämlich der erste frei verfügbare Browser. Also es gab experimentell davor den Mosaic-Browser noch aus dem CERN, als das World Wide Web entstand. Daraufhin hat dann Marc Andreessen Netscape entwickelt und den auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das war die Art und Weise, wie wir in den 90ern ins Netz gekommen sind, bis Microsoft dann den Internet Explorer da ins Feld geworfen hat. Und das führte zu den Browserkriegen in den 90ern, die Microsoft gewonnen hat. Daraufhin verschwand der Netscape Navigator und hat sich neu erfunden und wurde Firefox. Und den gibt es ja heute noch. Also der basiert, es gibt noch Netscape, aber letztlich nur noch so als Liebhaberstück. Firefox ist daraus hervorgegangen und hat sich neben dem Internet Explorer lange Zeit halten können, bis dann Google einstieg mit Chrome und dann gab es noch verschiedene andere. Aber es war recht schnell deutlich, wer den Zugang zu dieser vernetzten Welt, und die ist nicht so toll, wie das in den Filmen dargestellt wird, so dass man vor lauter Virtualität die Realität nicht mehr sieht. Es gibt ein Fenster in das World Wide Web, das ist der Browser. Die ganze Metaphorik war immer so im Blättern oder Navigieren, Exploren, also dass man irgendwie auf hoher See unterwegs ist und man braucht Orientierung. Die Metapher gab es auch, dieses World Wide Web war halt ein orientierungsloser Raum, ist es ja bis heute. Und die Frage ist, wie man dort halt seine Pfade findet. Aber es war allen klar, wer das Zugangsmedium in der Hand hat, der bestimmt auch, was wie zu sehen ist. Und das führte dann zu diesen Browserkriegen und zu den Suchmaschinenkämpfen. Also Yahoo fing an zu behaupten, wir machen das, wir kuratieren das, wir kennen jede Website und zeigen euch nur die besten, die ihr sucht. Das war einer der Möglichkeiten, wie man sich dem Netz nähert. Und das andere war dann halt die automatischen Suchmaschinen, die letztlich ja auch den Kampf locker gewonnen haben. Aber das waren solche Ideen. Wie kann man sich so einen riesigen Wissensbestand, der uns plötzlich zur Verfügung steht, wie kann man sich den erschließen, wie kann man sich darin orientieren? Surfing the Internet, auch das Surfen war irgendwie mal eine wichtige Metapher. Irgendwann war es dann aber auch egal. So, 95 für die Spielewelt gibt es Java als Programmiersprache. Man hat gemerkt, dann in den 90ern spätestens, es gibt verschiedene Computersysteme und ums Verrecken, also die werden auch nicht weggehen. Also man kann, wenn man Entwickler ist, eines davon bedienen, PC oder Mac oder Unix. Dafür kann man schreiben, aber nicht für die anderen. Und das war sehr misslich. Und fürs Internet ist es noch misslicher, wenn ich im Internet irgendwie eine Applikation aufbauen will, weiß ich überhaupt nicht, auf welchem System die aufgerufen wird. Also hat Sun Java ins Leben gerufen als Programmiersprache. Also jetzt, wenn Sie programmieren können, werden Sie es besser verstehen. Mit so einer virtuellen Maschine dazwischen. Also die Idee ist, die Computer sind stark genug, dass jeder Computer einen weiteren Computer simulieren kann. Und den nennen wir die Java Virtual Machine. Die wird für jedes System darunter geschrieben. Es gibt eine Virtual Machine für Windows, eine für Mac, eine für Linux, eine für Unix etc. Aber auf diesen Virtual Machines, da läuft immer derselbe Code. Das heißt, dieser Virtual Machine Programmierer, das macht die Firma, aber wer in Java programmiert, der muss sich nicht mehr Sorgen machen, ob das auf dem System läuft, auf dem das ausgeführt werden kann, sofern dort eine Virtual Machine läuft. Eine clevere Idee, die da umgesetzt wird, mäßig erfolgreich, weil es halt dann doch nicht so schnell war, als würde man direkt für Windows oder direkt für Mac programmieren. Aber es gab die Idee einerseits im Internet durch solche Applets, also kleine Anwendungen, die dann im Browser ausgeführt werden. Funktioniert aber nicht so gut, war nicht sehr beliebt. Und das andere war dann Ende der 90er plötzlich, fing das an für Handys damals noch, kleine Spiele zu schreiben. Denn auch da gab es dann von Motorola und von Samsung und von Nokia gab es verschiedene Handys mit jeweils eigenem Betriebssystem. Und niemals hätte man für all diese ein Spiel entwickeln können. Aber da die alle Java hatten, konnte man in Java das Spiel schreiben und plötzlich gab es so eine ganze Fülle an kleinen, unbedeutenden, aber vielleicht auch ein paar Perlen Handyspielen, die dafür sorgten, dass Computerspiele sich wieder weiter verbreiteten. Das war vielleicht der Haupteffekt. Es gab mehr Leute, die plötzlich anfingen, Computerspiele zu spielen. weil sie plötzlich eine mobile Spielekonsole bei sich hatten. Der große Umbruch kam dann mit den Smartphones, als diese tragbaren Konsolen dann auch wirklich viel stärker und leistungsfähiger wurden. Und deswegen haben wir jetzt inzwischen 50% der Bevölkerung, die sagt, ja, ja, sie spielen schon mal ganz gerne ein Spiel und auch regelmäßig. Und das verdanken wir vor allem diesen Entwicklungen. Flash kommt 1997 raus, ist jetzt inzwischen wieder tot, weil es auf Mobilfonen nicht läuft. Flash ist eine Programmiersprache, die im Internet sehr gut funktioniert hat, oder eine Programmierumgebung, um interaktive Webseiten zu bauen, und hat vor allem die Flash-Games hervorgebracht. Die dürften Sie eigentlich auch kennen, weil das so die ersten Spiele sind, mit denen Kinder in Kontakt gekommen sind. Und die haben sehr, sehr kreativ eine Indie-Szene hervorgebracht. Leute, die sehr niederschwellig Spiele entwickeln konnten und nicht riesige Engines oder unglaublich schwere Programmiersprachen beherrschen mussten, sondern über Flash und ActionScript sehr schnell ein Spiel schreiben und über das World Wide Web auch verbreiten konnten. Und das ist tatsächlich etwas, was auch fehlt, so ein niederschwelliger Einstieg für Programmierenthusiasten und gleichzeitig ein Verbreitungsmedium. Also inzwischen können sie sehr schnell Spiele entwickeln durch Unity und Unreal und solche Engines oder Game Maker. Aber die Distribution läuft dann entweder über Steam oder irgendwelche App Stores, die das sehr restriktiv handhaben, wer da drauf darf und wie, oder zum Download auf ihrer Webseite. Aber dafür ist das Angebot inzwischen zu groß, sodass die meisten Entwicklungen unsichtbar bleiben. Flash hatte den Vorteil, zu einer Zeit zu entstehen, als das Internet oder das World Wide Web noch recht überschaubar war. So, und was auch kam, aus der CD und der CD-ROM entsteht 1995 die DVD als Ablöser der Film-, also der Videokassetten, und diesmal auch erfolgreich. Also die Laserdisc in den 80ern hat es ja nicht geschafft. Das Format blieb gleich, also wir haben weiterhin dieses CD-Format, 12,5 cm. Und schon 2 Jahre später, also nicht wie bei der CD, irgendwie 7 Jahre später, gibt es eine DVD-ROM als Distributionsmedium für Computerspiele unter anderem, aber das war so die Hauptdistribution. Und so ein Spiel wie Riven, der Fortsetzung, The Sequel to Myst, hat das auch genutzt mit noch mehr Filmen. Also sie können halt mehr Daten unterbringen, 4,7 Gigabyte anstatt 780 Megabyte, wie auf der CD-ROM, und da wurden dann mehr Filmsequenzen untergebracht. Heute haben wir ja Blu-ray als Distributionsmedium, wenn man irgendwelche Scheiben hat, und da kann man dann entsprechend mehr Cutscenes, epische Soundtracks, 15 Sprachfassungen, HD-Texturen und so alles problemlos unterbringen. Bei einer DVD, irgendwann hatte die auch ihre Grenzen, aber die Computer in der Zeit konnten das ja alles gar nicht verarbeiten. Also in der Geschwindigkeit HD wäre ja gar nicht denkbar gewesen. Ebenfalls immens wichtig für die Computerspiele ist DirectX, weil Microsoft Anfang, Mitte der 90er sagte, das kann doch nicht angehen, wir haben so starke Maschinen wie die PCs und so miese Spiele, weil Multimedia nicht gut funktioniert. Und diese Konsolen sind eigentlich viel schwächer als ein PC, aber die Spiele sind besser. Also haben sie mit DirectX eine Schnittstelle geschaffen, um direkt auf die Soundkarte, die Grafikkarte, die Netzwerkkarte zugreifen zu können. Und man kann sagen, die Entwicklung der Spiele ist direkt zu sehen, in welcher DirectX-Version das läuft. Wir sind ja inzwischen bei 11, ich glaube 13 ist die Diskussion, ob man noch 13 braucht. Also DirectX 1, hier Lego Island ist das erste, dann MechWarrior 2 oder The Neverhood, DirectX 3. Das könnte man jetzt so durchgehen, wann das rauskommt. Manchmal, wie Sie sehen hier, Version 2 und 3 gibt es im 1996 gleich 2 Versionen. Und DirectX kann man sich, wenn Sie sich noch an die Grafikvorlesung erinnern, was Sie vermutlich jetzt nicht machen, aber vielleicht bei der Vorbereitung, diese ganzen Shader-Technologien, die ich da aufgezählt habe, die wurden halt irgendwann in DirectX implementiert und standen damit allen Entwicklern zur Verfügung, die für PCs programmieren wollten. Es gab dann OpenGL als Alternative, auch für die Mac- und Linux-User. Aber bis heute ist so die Frage DirectX. Also wenn ein Spiel Windows-exclusive ist, dann liegt es meistens daran, dass es auf DirectX aufsetzt, und das funktioniert nur auf PCs, die auf Windows arbeiten und nicht auf anderen Rechnern. Und wenn es plattformübergreifend ist, dann wird es mit OpenGL, was von der Idee her genau das gleiche ist, aber halt quelloffen. Beziehungsweise die Schnittstellen liegen offen, und DirectX gibt es nur für Microsoft-Rechner. Und das ist insofern wichtig, weil sie damit die Möglichkeiten eröffnen, die Multimedia-Kapazitäten eines PCs auszunutzen. Und das gepaart mit den neuen Grafikkarten. Darüber habe ich ja auch gesprochen in der Grafikvorlesung. Die 3DFX Voodoo Graphics ist so die erste programmierbare Grafikkarte. Und es fängt jetzt an, dass Grafikkarten plötzlich eigenständige Computer werden. Und eben nicht einfach nur in den Computer, so es für die Ausgabe des Computers da sind, sondern sie können da Shader draufschreiben, die lernen DirectX oder OpenGL. Also das heißt, sie können die Befehle an die Grafikkarte abgeben und inzwischen haben die dann ein paar tausend Kerne. Und also das Schöne an Computergrafik ist, die ist so schön parallel ausführbar. Jeder Pixel kann ja unabhängig von den anderen berechnet werden. Deswegen haben sie da hochspezialisierte Maschinen, die inzwischen mehr Strom verbrauchen als der eigentliche Computer, die inzwischen benutzt werden, um Bitcoins zu farmen, weil die so schön parallel sind. Also im Grunde genommen ist das ein Computer im Computer. Und damit können sie den Hauptrechner von den grafischen Berechnungen entlasten und insgesamt die Grafikqualität nach oben treiben. Und das gepaart mit DirectX, womit sie das auch ansprechen können, führt dazu, dass ab Ende der 90er Jahre es spezielle Gaming-PCs gibt. Also es gibt Büro-PCs mit schlechten Grafikkarten und Gaming-PCs mit guten Grafikkarten und mehr Speicher vielleicht, mit dem sie das dann diese Texturen im Speicher halten können. Und diese Vorstellung, dass man PCs regelmäßig aufrüsten muss, das wird im Wesentlichen durch die Spiele getrieben. Also dass man irgendwie alle 5 Jahre einen neuen Rechner braucht, liegt nicht zuletzt an den Computerspielen, die immer nie genug Ressourcen haben, was dann dazu führt, dass es neue PCs gibt und irgendwann ziehen dann die Standardanwendungen nach und sagen, ja, wenn ich jetzt schon Post-Processing-Effekte mit halbdurchlässigen Transparenzen irgendwie mir leisten kann, dann mache ich auch mal ein Word-Menü damit oder eine Windows-Oberfläche mit diesen transparenten Knöpfen. Braucht kein Mensch, so, also für die Funktionalität sieht halt viel besser aus. Führt dann aber auch dazu, dass man auf einem 5 Jahre alten Rechner diese modernen Betriebssysteme gar nicht mehr ausführen kann. Nicht zuletzt, weil die Anforderung an die Peripherie so groß wird. Und das führt in diese Spirale, dass alle 5 Jahre einen neuen Computer braucht man. Und entsprechend, wohl wenn da ein Markt ist, wird es auch vorangetrieben. Und die Dynamik, in der wir uns befinden, verdanken wir ganz wesentlich der Computergrafik und den Computerspielen, weil für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, E-Mails, selbst ja, bei Browsern ist so eine Sache, aber die profitieren eher davon, dass die Computer so stark sind. Also deswegen kann man solche Angebote dann auch ins Netz reinstellen. Da braucht es das nicht unbedingt. Die Spiele brauchen das und mit denen wächst der gesamte Markt. So, und jetzt zu den Computerspielen in der Zeit, wie immer im Schnelldurchlauf, weil wir das meiste, eigentlich müssten wir jetzt alles haben, mal gucken, ob das funktioniert, dass wir alles gesehen haben. Dune 2 haben wir letzten Donnerstag gesehen, das ist ein typisches Spiel auf Home, also was noch auf Homecomputern rauskommt, was aber das Genre Real-Time-Strategy der 90er definiert und eigentlich auch der letzte Beitrag der Homecomputer sind. Homecomputer enden in der Zeit. In den 90ern. Die werden ersetzt durch diese neuen Multimedia-PCs. Man kauft sich keinen Homecomputer mehr, sondern man kauft dann gleich einen PC. Die 4. Generation der Konsolen, deswegen von 94, 93 bis 2000, ist eben die Super NES, die hier mit einem Super FX, dem nämlich Mathematical Agronaut Rotation I.O., kurz Mario-Chip, von Nintendo es geschafft hat, 3D-Grafik, so die ersten Ausläufer darzustellen, wie hier in Star Fox, was immerhin mit Flat Shading und so ganz wenigen Polygonen den Flug in den Raum ermöglicht. Wir befinden uns ja in der Zeit, die Arcade kann das schon, Virtua Fighter, Virtua Racer, wie sie alle heißen. Jetzt kann es eine Konsole und deutet sich schon an, dass die Konsolen zu den Arcades aufschließen werden. Was anders, Super Mario World 2, Yoshi's Island, das sind solche Spiele mit dem Super FX-Chip als Grafikbeschleuniger. Auch das, was wir in den PCs ja dann mit dieser Voodoo FX sehen werden, das fängt hier an, diese Vorstellung, also der Prozessor ist für die Grafik, die wir machen wollen, nicht mehr imstande. Wir gehen ja auch weg von diesen Sprites, die wir vorher hatten, zu diesen 3D-Polygonen, damit wir eine freie Kamerabewegung haben. Deswegen geht es ja in der grafischen Qualität zurück. Aber der Weg ist jetzt klar und jetzt beginnt auch die Forschung. Jetzt will man solche Chips auch haben. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern es ist ein Wunsch, die zu entwickeln und das wird dann gebaut. Die Arcade, wie gesagt, war da schon, haben wir gesehen, Virtua Racer, Virtua Fighter, die halt 92 und 93 das schon besser hinbekommen, weil sie noch leistungsfähigere Hardware hat. Ist ja auch teurer als so eine SNES. Virtual Cop haben wir gesehen als Interactive Movie, der halt auch weggeht von den Filmen und hin zum Polygon. Genau wie The House of the Dead, in dem halt so ein Rail-Shooter so ein Zombie-Setting ist. Sega Rally Championship zusammen mit Ridge Racer sind das zwei Rennspiele, die hier sehen Sie ja auch Texturen auf die Polygone legt. Ist so eine Mischung aus Sprite-Scaling und dann später wird es dann polygonbasiert und zeigt, was Arcades noch kann. Und das andere, was Arcades machen, sind halt eben diese speziellen Interfaces, die man zu Hause nicht hat. Dance Dance Revolution fängt in der Arcade an, wird dann später eine Tanzmatte, die man sich für seine PlayStation oder seine Konsole anschließen kann. Das ist das, was die vierte Generation hat, und 1993 geht die fünfte Generation los, oder 94, so in der Zeit, Sega Saturn. Die PlayStation kommt 94 in die Entwicklung, 95 so richtig ins Geschäft, und Nintendo 64 von 1996. Das sind die drei großen Konsolen der Zeit, immer noch Sega gegen Nintendo, aber Sony kommt jetzt auf den Markt. Und es gibt sowas wie die Panasonic 3DO von 94. Das ist eigentlich so der Versuch von 3DO, auch mal in diesen Konsolenmarkt einzusteigen. Sie haben auch ein Spiel wie The Need for Speed, was erstmal für die 3DO rauskommt und dann ja als Rennspiel einen großen Erfolg hat. Aber ansonsten ist das keine Konsole, die man braucht oder die man kennen muss, weil die interessanten Spiele kommen dann sowieso auf die anderen Konsolen. Zu wenig Exclusives und zu geringer Kundenkreis. Für Neueinsteiger ist der Markt schwer. Sega mit der Saturn schließt auf zu den Arcades. Sega selber ist ja im Arcade-Markt sehr aktiv und bringt dann sowas wie Virtua Fighter 2 gleichzeitig zu Arcade, dann eben auf die Saturn. Panzer Dragoon, auch ein heute unbekanntes Spiel, ist auch so ein Tube-Shooter und Rails, war sehr beliebt, vielleicht auch durch seinen Artstyle, den man hier auf dem Screenshot nicht so gut sieht. Ist also für sein Genre schon ein wichtiges Spiel, aber hat keine Fortsetzung gefunden, die es über das Jahr 2000 gebracht hat oder in der heutigen Zeit. Deswegen ist es eher so ein Klassiker, der allerdings durch sein Alter jetzt auch nicht mehr so ganz in seinem klassischen Wert verständlich ist. So, und dann PlayStation von Sony. Sony kriegt von Nintendo den Auftrag für die neue Konsole nach der SNES, irgendwie CD-tauglich, weil Sony mit Philips zusammen die CD herausgibt. Oder lizenziert, eine Konsole zu entwickeln, die den Codenamen PlayStation hat, so als Arbeitstitel. Und da sollen sie was entwickeln. Und kurz vor Veröffentlichung sagt Nintendo, oh, wir haben es uns überlegt, unsere neue Konsole soll mit Cartridges arbeiten. Also um die Kopiererei einzudämmen, sorgen wir dafür, dass man spezielle Module hat, die nur auf unserer Konsole laufen. Danke für eure Entwicklung, tschüss. Sony war ziemlich genervt davon, sie haben eine Menge Geld investiert und hat sich entschlossen, wisst ihr was, dann geben wir das Ding halt selber raus. Auf CD-Basis, mit Spielen, und haben sich sehr früh, das konnte Sony immer schon gut, sehr früh um Exclusive-Titels bzw. um gute Spiele bemüht. Kommt damit auf den Markt, in, wie gesagt, Amerika, Europa, glaube ich, aus 95, also Ende 94 fürs Weihnachtsgeschäft gehen sie dann in Japan auf den Markt und hat so Spiele wie Tomb Raider. Das ist kein Exclusive, aber es ist zumindest ein Launch-Title für die PlayStation. Nee, Launch auch nicht, kommt ja 96 raus. Aber sie haben es sehr früh in ihrer Generation, haben sie was wie Tomb Raider, wie Resident Evil, haben wir gesehen. Final Fantasy ist eine alte Reihe, haben sie übernommen. Gran Turismo 97, das ist aber jetzt ein Exclusive Rennspieltitel. Silent Hill von 99 als Survival-Horror-Spiel mit einer sehr großen, symbolischen Deutbarkeit. Oder so Perlen der Spielgeschichte wie Oddworld. Oddworld, was man kaum kennt, was aber einer der besten Plattformer ist, die in der Zeit entstanden sind, was all die narrative Einbettung als auch die mechanische Verarbeitung ging angeht. Sowas wie Metal Gear Solid als Stealth-Game, und 98, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, entstehen die Stealth-Games. Also sie haben wirklich sehr, sehr gute Spiele. Und andere habe ich Ihnen ja dann auch noch gezeigt. Und es sorgt dafür, dass die PlayStation also ruckzuck einen riesigen Marktanteil bekommt, unter anderem auch wegen des CD-ROM-Laufwerks oder des CD-Laufwerks, dass man nämlich dann keinen CD-Player mehr kaufen muss. Und das war Mitte der 90er Jahre, war da noch die, also es gab einfach noch nicht flächendeckend welche auf dem Markt. Und man sich entscheiden konnte, ich will eine Spielekonsole und ein CD-Spielgerät, dann kaufe ich mir gleich eine PlayStation, dann habe ich beides. Die PlayStation 2 wird es genauso machen für DVD. die PlayStation 4, ne 3 wird es dann machen mit Blu-ray, dass man Blu-ray-Player hat. Und dann springen die anderen auch drauf. Also die Xbox spielt das ja auch ab. Aber die Konkurrenz in den 90ern hat nicht die Möglichkeit, gleichzeitig auch noch Musik oder Filme abzuspielen. Und das war so ein Verkaufsargument für die PlayStation zusammen mit hervorragenden Spielen, die ja auch wegweisende Meilensteine der Spielgeschichte sind. Und so hat Nintendo sich den größten Konkurrenten eigentlich selber herangezüchtet. Hätten sie das damals gesagt, komm, wir nehmen es und dann verschrottet, dann wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, als zu sagen, wir nehmen es erst gar nicht. So passiert's. Nintendo selber wird 96 mit der N64 rauskommen, die eigentlich, die 64 steht für eine 64-Bit-Architektur. Und das ist jetzt so eher so eine technische Randnotiz. Die fünfte Generation hat allerdings noch 32-Bit-Architekturen. Und die N64 hat so eine Hybridform. Die ist eigentlich ihrer Zeit voraus, ist ja auch ein paar Jahre später. Aber letztlich hat Nintendo das nicht umgesetzt in fantastische Grafik, sondern vielleicht in flüssigeres Gameplay, was auch immer. Also man sieht es ihr nicht so an, dass sie eigentlich weiter sein kann. Und mit der Wii werden sie es ja dann nochmal ganz verlieren, also den Anschluss an die zeitgenössische Grafik mit all den Problemen, die das hat. Aber was wir, na klar, die N64 wird ein Riesenerfolg, bleibt der Nintendo-Idee treu, dass man eher familientaugliche Spiele macht und nicht so sehr sich an das erwachsene Publikum richtet, sondern an Kinder, Jugendliche oder Familien, weil die Investition dann doch von den Eltern kommt und hat dann eben diese ganze Mario-Reihe mit 3D-Camera-Control und Z-Buffering, habe ich in der Grafikvorlesung ja vorgestellt. So der erste funktionierende 3D-Plattformer, der dann die Reihe der Super Mario-Spiele würdig fortsetzt. Mario Kart 64 setzt die Mario Kart-Reihe, die schon auf der SNES begonnen hat, fort. Aber, muss man auch sagen, 97 kommt dann GoldenEye 007, tatsächlich der erste funktionierende Shooter auf einer Konsole, auf der N64, also eine James-Bond-Lizenz. Und Rare hat halt gesagt, die hätten damals ganz viele Studenten oder Leute, nicht Studenten, sondern die frisch ihren akademischen Abschluss haben. Und alle hatten noch ganz viele Ideen, was sie in ihr Spiel unterbringen wollen. Also es war eine riesen Kreativität in dem Team. Und sie haben vieles auch umgesetzt und richtig gemacht, was bis dahin dachte man, Shooter gehen auf einer Konsole nicht, weil man nicht richtig zielen kann mit diesen Controllern. Und vieles, was man sonst so von Tastatur-Maus-Spielen kennt, auf einer Konsole nicht passt. Rare hat gezeigt, es geht doch. Und erst die Xbox dann Ende der 90er mit Halo wird dann im Grunde genommen das kippen lassen, dass Shooter inzwischen erstmal auf der Konsole rauskommen und dann gibt es auch vielleicht mal eine PC-Anpassung, aber man nimmt Shooter dann eher als Konsolengenre wahr und gar nicht so sehr als PC-Genre. Dann natürlich das beste Spiel aller Zeiten laut Metacritic, warum auch immer, Ocarina of Time ist ein sehr schönes Spiel, ein sehr gutes Spiel, ob es jetzt also ob Metacritic wirklich eine sinnvolle Metrik ist, weiß ich nicht, aber das ist ein sehr schönes Action-Adventure in der Zelda-Reihe, macht auch einige neue Elemente, bringt es ein, weil es auch hier in 3D jetzt überführt wird, wie fast alles in den 90ern 3D wird und manches erfolgreich, manches weniger erfolgreich. Bei Zelda ist ja so eine Mischung, auch das neue Zelda ist ja so immer so Third Person und es ist zwar 3D, aber man hat schon das Gefühl, dass es eben nicht um den 3D-Raum geht, den man da erlebt, sondern schon um die so eine Visualisierung und das Spiel sehr gut daran tut, immer so ein bisschen die Kamera im Abstand zu halten. Super Smash Bros. Kommt raus, 99. Als interessanter, ich meine, es ist jetzt alles Inhouse von Nintendo, Franchise-Mix. Was passiert eigentlich, wenn Mario gegen Link oder gegen Pikachu kämpft oder Kirby oder wen auch immer? Diese verschiedenen Spiele, die man hat, einfach mal in Form eines Kampfspiels gegeneinander zu rechnen. Habe ich Ihnen ja von erzählt in der Kampfsportvorlesung oder in der Kampfspielvorlesung, also der Actionspielvorlesung, was das für eine Bedeutung hat, weil man muss ja dazu sagen, in Kinderzimmern wird sowieso alles gemischt, auch Lego und Playmobil, so schwierig das den jeweiligen Herstellern gefällt. Sodass, wenn man solche Actionfiguren hat, werden die selbstverständlich auch gegeneinander oder miteinander eingesetzt. Warum machen das Computerspiele nicht? Disney brauchte ewig, bis Infinity eigentlich, und haben sie auch wieder zurückgezogen, um zu verstehen, dass sich Welten, auch so symbolische Franchises, in Kinderköpfen ganz anders mischen als in der Realität im Film oder im Spielzeug. Und mit Infinity haben sie es dann mal probiert, und andere versuchen das ja dann auch, zu sagen, wir lassen die gegeneinander antreten. Noch viel schlimmer ist dann Mario gegen Sonic, also wo dann die beiden Firmen sich einigen müssen, wie das Spiel aussieht, damit ihre Maskottchen jeweils gut aussehen. Das gibt's ab und zu, wird von den Fans auch in der Regel sehr geschätzt, aber nicht alle Spiele sind natürlich so erfolgreich wie den Super Smash Bros. Was wir hier, das ist wieder was Spezielles, Winback Covered Operations ist jetzt kein wichtiges Spiel, aber führt den Sticky Cover ein, also für Third-Person-Shooter, dass Third-Person-Shooter plötzlich nicht mehr wir rennen durch und schießen auf alles, was sich bewegt, sondern wir müssen uns ständig verstecken. Also was dann so in anderen Spielen inzwischen ist es überhaupt nicht mehr schaffbar, wenn sie sich nicht ständig hinter irgendwelchen Covern zurückziehen. Das wird hier zum ersten Mal eingeführt, sie bleiben dahinter stehen, dann können sie aus dem Cover heraus zielen, weil es ja Third Person ist. Und Gears of War ist das, macht es ja dann so als zentrale Spielmechanik und alles, was sie lernen, ist das, wie man sich immer irgendwo verstecken muss. Und dass man hinter diesem Cover eben auch stecken bleiben kann. Das ist so eine spielmechanische Neuerung, die sich so bewährt hat, dass sie letztlich dann wegweisend für alle Third-Person-Shooter wird. Und das ist eine wichtige mechanische Ergänzung. Tamagotchi haben wir in der Vorlesung zu künstlichem Leben gesehen. Also ist so eine, im Prinzip so eine Mode, die dann rauskommt, dass man sich um ein virtuelles Haustier kümmert. Und erweitert nochmal so ein bisschen die Idee des Computerspiels, denn wir haben es hier mit einem spezialisierten Minicomputer zu tun, der halt nur dieses Tamagotchi dann enthält und sich damit kümmert. Ist eine alte Tradition, wenn Sie an Nintendo Game & Watch denken, auch da gab es kleine Konsolen, also gerade die tragbaren Computerspielkonsolen waren ja vielfach in den Anfängen Singleplay, da gab es nur dieses eine Spiel auf dieser Konsole. Das hat sie sich mit dem Gameboy eigentlich gelöst und mit den anderen Versuchen dort im mobilen Bereich Fuß zu fassen. Und Tamagotchi von Bandai ist viel billiger, dann kann man sich so einen einfachen LCD-Bildschirm leisten, einen kleinen Computer dahinter und füttert halt ein Wesen mit großen Augen. So, und das funktionierte gut. Das Abendland ging mal wieder unter, weil Menschen sich jetzt mehr um das Virtuelle kümmern als um das Echte und wissen sie, was das bedeutet. Also es passt ja auch gut in die Zeit, dass man jetzt ein virtuelles Haustier hat, was einem emotional wichtig war und dass die Sorgen entsprechend befeuert, ob Menschen überhaupt noch klar denken können, wenn sie für einen LCD-Bildschirm Emotionen entwickeln. Das wurde damals ernsthaft diskutiert, ob das psychische Probleme mit sich führt etc. Und inzwischen ist es so, naja, man weiß, der Tamagotchi ist so ein Relikt der 90er. Es gibt ja immer mal wieder solche Versuche, künstliche Haustiere dann auch zu vermarkten. Wobei, das war ein Riesenhit. Das war so ein Sommer lang, brauchte jeder sein Tamagotchi. Der Game Boy Color kommt raus, 1998, als Fortsetzung des Game Boys, in dem dann viele Franchises wie Pokémon plötzlich eben rausgegeben werden und farbig werden. Harvest Moon, Cats and Dogs. Also es gibt, also Cats and Dogs ist jetzt nicht so wichtig, das geht eher im Bereich der virtuellen Haustiere. Für Katzen- und Hundeliebhaber gibt es nämlich zwei. Und viele andere wichtige Nintendo-Spiele, also es gibt natürlich auch Zelda-Spiele und so, die dann auf Game Boy Color rauskommen. Es gibt weiterhin den Versuch der Konkurrenz von Sega, dem Portable Mega Drive floppt, Neo Geo Pocket 98 floppt, meistens wegen Batterielaufzeiten oder zu wenig guten Spielen oder weil es in Amerika überhaupt nicht verfügbar ist, wie der Bandai Wonderswan. Das ist eine japanische Konsole, die aber auch keine Exclusives hat. Und wenn man die Wahl hat, ich gebe jetzt Geld aus für einen Game Boy Color oder einen Bandai Wonderswan, auf dem sowieso nur die Dinge laufen, die auch auf meinem Game Boy Color laufen, dann fällt die Wahl nicht so schwer. Was losgeht Ende der 90er ist Handy Games. 98, hier sehen Sie Snake, eigentlich ein Spiel aus den 60ern. Was aber eines der ersten ist, was dann auf diesen einfachen Nokia-Handys läuft. Hier oben sehen Sie noch Tetris, auch das. So mit den wenig Grafiken, also die grafischen Möglichkeiten so eines Bildschirms waren natürlich sehr eingeschränkt, aber einfache Spiele konnte man damit spielen. Und jetzt geht's halt los, dass man sagt, ich bin ja kein Computerspieler, aber auf meinem Handy, da spiele ich schon mal gerne Partie Tetris. Und das wird dann natürlich ausgebaut, wenn die Handys besser werden, werden auch die Spiele elaborierter dank Java. Hier sehen Sie auf der rechten Seite Ice Cream Baron, das ist so ein Aufbauspiel, also so eine Wirtschaftssimulation mit immerhin vielen Bildschirmen. Also da geht es nicht um die Grafik, sondern dass Sie ihr Eisgeschäft da irgendwie finanzieren und planen. Also es gibt einen riesen Markt für Handyspiele und auch eine große Bandbreite an Genres. Was nicht so gut sind Actionspiele, komplexere. Also es gibt vieles, was auf dem Dispositiv nicht läuft, aber wenn man hinschaut, verblüffend viel funktioniert schon. Und wir reden hier noch nicht von iPhones oder solchen Smartphones, in denen ja dann irgendwie alles möglich ist, sondern von einfachem Versuchen, das Handy eben nicht nur als Telefon zu begreifen. Sie sehen übrigens hier den Hörer, ne? Sehen Sie diese Hörer, den roten und den grünen, ja, als Icon. Also eben nicht nur als Telefon zu begreifen, sondern auch mehr damit zu machen. Auf dem PC in der Zeit haben wir mit Myst und Riven Blockbuster in unverständlicher Form, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Hier sehen Sie, das sind auch keine voll gerenderten 3D-Welten, das sind Bilder, das sind vorgerenderte Bilder, durch die Sie sich so durchklicken wie durch eine Diashow. Dennoch im Realismusgrad unerreicht, eben weil es vorgerenderte Bilder sind. Ein paar Jahre später wird es das dann geben mit dem gleichen Speicherbedarf, mit kompletten 3D-Welten, haben wir hier halt noch nicht. Und Riven als Fortsetzung, als Sequel, habe ich Ihnen ja schon erzählt, formt das Action, das Adventure-Genre doch ganz massiv. Wing Commander als hier mit Mark Hamill, Luke Skywalker himself, der ja nach Star Wars keinen wirklichen Erfolg mehr im Kino hatte, ist immerhin bei Wing Commander als so, und das ist kein Film mit der Star Wars Lizenz, die gehörte zu LucasArts und Lucas macht seine eigenen wie X-Wing und eigenen Star Wars Spiele, aber die Konkurrenz hat Luke Skywalker, haha, und der tritt halt auf in so einem Weltraum-Handels- und Simulationsspiel mit interaktiven Einlagen, weil sie ihn filmen, wir sind ja Mitte der 90er, wir haben CD-ROMs, wir können gefilmte Schauspieler dann auch wirklich auf die CD-ROM beilegen. Ein wichtiges Spiel habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, was dann in Wing Commander 3 94 seinen Höhepunkt hat und dann in die Vergessenheit versinkt. Real-Time Strategy haben wir nun am Donnerstag intensivst besprochen. Diablo als Action-Rollenspiel haben wir auch schon besprochen, kommt dann 97 raus. Simulation hat auch eine eigene Vorlesung, die auf PCs, das sind alles so typische PC-Spiele. Grand Theft Auto 97 kommt, das ist so diese Top-Down-Darstellung und hat damals noch nicht so viel Moral Panic ausgelöst, wie dann der dritte Teil und jetzt der vierte und der fünfte Teil. Aber von dem ganzen Herangehen, also war es schon an das erwachsene Publikum, die halt Tongue in Cheek, eben Autos klauen, vor der Polizei davonfahren, Verbrechen begehen, ohne dass was passiert und schon klar machen, dass der Held im Spiel nicht immer ein Held sein muss, sondern auch ein Anti-Held sein kann, was Fernsehen dann später irgendwann aufgreifen wird, so ein paar Jahre später, bei Computerspielen aber schon die Sorge auslöst, ob das nicht Nachahmung und moralische Verwerfung zur Folge hat, wenn man den Leuten beibringt, hier kriminelle Akte zu begehen. Thief the Dark Project ist eines der besten Stealth-Games von 98. Im Prinzip zu der Zeit, als das Genre noch nicht so ausdefiniert war und konnte vieles ausprobieren, was dann später weggestrichen wurde. Aber wenn Sie sich mal mit einem grafisch ja doch sehr eigenartigen Stil, halt, was man 98 hinbekam mit den Polygonen und den wenigen Texturen, aber von der Mechanik ist es ein ganz hervorragend funktionierendes Spiel, wo Sie sehr viele Möglichkeiten haben, ein Level zu bewältigen. Und es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt eine kreative Art und Weise, mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen. Baldur's Gate bringt das Rollenspiel zurück, nachdem es ja lange Zeit so ein bisschen als Relikt der 80er angesehen wurde. Die AD&D-Lizenz liegt vor und BioWare kann auf einem funktionierenden Spielmechanik der AD&D-Lizenz halt ein interessantes Spiel machen und dann der zweite Teil wird ein großer Erfolg. Und im Grunde genommen ist BioWare dann Ende der 90er dafür verantwortlich, dass Rollenspiele wieder Mainstream werden, auf denen dann die heutigen Titel, auch die ganzen Bethesda-Games aufbauen, weil es Baldur's Gate dazwischen gab, die gezeigt haben, das Genre lebt noch oder es lebt wieder. Und es gibt noch Kunden, die das haben wollen, insbesondere. Es gibt Menschen, die spielen sowas gerne, wenn das Spiel gut ist. Und darauf entsteht dann eine ganze Menge mehr. Outcast habe ich Ihnen auch gezeigt als dieses merkwürdige Action-Adventure, was keine Grafikbeschleuniger braucht, deswegen die Grafik auch ganz anders aussieht als das, was wir in den anderen Spielen sehen, was aber so ehrgeizig war, dass keiner den Rechner hatte, um das zu spielen. Aber egal, was wir in dieser Vorlesung besprochen haben, auch hier das GUI, die GUI in den Hintergrund, der hat halt so eine Brille auf, das ist so Augmented Reality, zumindest intradiegetisch, finden Sie in diesem Spiel wieder. Also es ist ein extrem spannendes Spiel, auch in seinem Umfang und in seiner ganzen Entstehungsgeschichte. Aber es hat nicht sollen sein. Also es ist dann letztlich nicht der Erfolg geworden, der es hätte sein können. First-Person-Shooter, ich bin auch gleich fertig, genau, das Zeug ist auch gleich rum. First-Person-Shooter sind etwas, was typisches PC-Spiel der 90er sind. Hier sehen Sie netterweise, also wir hatten ja Doom und Quake, Doom habe ich Ihnen ja gezeigt und Wolfenstein. Auf dem Apple Macintosh, der nun kein PC, sondern der letzte, der Homecomputer ist oder einer der letzten, kommt plötzlich die Maussteuerung, weil der Macintosh halt recht früh schon die Maus als selbstverständliches Eingabeinstrument mit sich führte, kam diese Idee, dass wir uns eben nicht nur nach links und nach rechts umschauen können, sondern auch nach oben und unten im Raum. Bei Doom war ja noch so, egal wo sie hinschießen, sie treffen auf jeden Fall alles, was senkrechter ist, weil es überhaupt kein oben und unten gab. Bei Marathon von Bungie übrigens, also die dann Halo und jetzt Destiny machen, die entwickeln noch für den Macintosh das Marathon-Game, die entwickeln auch für den Macintosh Halo und dann werden sie von Microsoft gekauft oder sozusagen übernommen und dann wird es plötzlich Xbox-Exclusives und dann haben sie sich freigekauft und jetzt geht es ja dann wieder ein bisschen anders, aber das ist eine interessante Firma, die halt recht früh auch technisch innovativ arbeitet. Und die andere eigentlich wegweisende Firma der 90er ist id Software, die mit Quake, Quake 2, Quake 3 die Computergrafik und die Engine, überhaupt Engines in die Welt bringt. Also ein Backend, was man benutzen kann oder ein Framework, was man benutzen kann, um ganz viele Spiele zu machen, was man auch ohne dieses Spiel kaufen kann. Man konnte die Quake Engine lizenzieren und damit andere Spiele entwickeln. Und nicht jedes Spiel braucht eine neue Engine, das war ja bis dahin üblich. Aber auch die Engines, die sie schreiben, sind innovativst. Also die bringen die Computergrafik massiv voran. Ich habe Ihnen das in der Computergrafik-Vorlesung ja auch erzählt, was das alles macht. Alles, was Sie heute in Unity finden oder in der Unreal Engine, finden Sie letztlich dank der id-Entwicklungen dort, weil die innovativ waren und die anderen das dann übernommen haben. First-Person-Shooter, also wichtige sind Half-Life von 98, die das Narrative in den Shooter bringen, Unreal von 98, die dann auf dieses, letztlich auch dieses Online-Competition, irgendwann gibt es ja dann Spiele, die nur noch online funktionieren, unterbringen, mit den Mods wie Counter-Strike als Tactics-Shooter, der lange Zeit Ikone der Killerspiele waren, obwohl das überhaupt nicht so das Killerspiel ist, sondern sehr taktisch, teamorientiert, sozial kompetent. Also sie brauchen viel mehr Kompetenzen, als man das im Fernsehen unterstellte. Haben wir in der Shooter-Vorlesung darüber gesprochen. Es gibt die LAN-Partys, also junge Menschen, die sich da am Wochenende irgendwo einschließen mit ihren PCs. Sie sehen ja hier, was da alles angetransportiert wird, um online zusammen Spiele zu spielen. Was dann irgendwann verschwindet dank Internet, also dann braucht man es nicht mehr, dass man Computer irgendwo hinträgt, aber was ein klares soziales Phänomen der 90er und frühen Nullerjahre wird, bevor es dann DSL-Leitungen nach Hause gibt. Und die Massively Multiplayer Online Role-Playing Games wie Ultima Online und EverQuest, die ich in der Rollenspielvorlesung schon erwähnt habe. So, und damit sind wir durch. Wir sind auch mit dem Semester durch. Wir sind immerhin bis ins Jahr 1999 gekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Schluss ausgehalten haben. Wir sehen uns nochmal am Donnerstag. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, wenn wir uns nicht sehen, eine gute Semesterpause. Viel Spaß mit der Hausarbeit. Und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Semester oder in Ihrem Studium nochmal wieder. Tschüss, bis dahin erstmal. Alles Gute.